I need more energy.
Hallo, hier ist der Podcast Probefahrt vom Mobility Hub Handwerk Nordrhein-Westfalen. Ich bin Ihre Gastgeberin Micha Pattberg und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Und jetzt anschnallen, es geht los. E-Mobilität im Handwerk, da geht bestimmt was, aber was und wie viel ist realistisch und wirtschaftlich? Fragen, auf die ich in den nächsten Minuten Antworten suche. Das Erreichen der Klimaziele geht nur mit dem Handwerk, das haben wir ja bereits in der ersten Folge des Podcasts Probefahrt betont. Und wir werden auch diesmal wieder diskutieren, wie Handwerksbetriebe in puncto Mobilität vorangehen können. Denn genau das ist das Thema des Mobility Hub Handwerk Nordrhein-Westfalen. Ein Projekt, das vom NRW-Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr gefördert wird. Nach dem Thema Radnutzung im handwerklichen Arbeitsalltag in Folge 1 wollen wir heute nahtlos anknüpfen und schauen, wie viel E-Mobilität geht und wie der Betriebsfuhrpark aussehen könnte und ob unter den aktuellen Bedingungen Handwerk und elektrische Mobilität überhaupt zueinander passen. Gibt es ein gutes Angebot an betrieblich tauglichen E-Transportern und fahren die dann auch wirtschaftlich? Und was ist mit Antriebsalternativen? Ist also Elektromobilität wirklich die beste Lösung in puncto Nachhaltigkeit und CO2-Einsparung? Mein Name ist Micha Pattberg und hier ist der Podcast Probefahrt vom Mobility Hub Handwerk Nordrhein-Westfalen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und wir sind heute zu Gast in der Zimmerei und Dachdeckerei ZEPP-Team Profis in Bielefeld, gegründet 2013 von Eugen Penner, der in dieser Folge das Handwerk vertritt und schon so einiges in puncto E-Mobilität am Start hat. Also wer mit Holz arbeitet, Eugen, der denkt quasi automatisch nachhaltig.
Ja, ich denke mal, das ist schon mal ein guter Ansatz, sich damit zu beschäftigen. Und da gibt es noch viel mehr, wo man da dran arbeiten kann, halt der Nachhaltigkeit nachzukommen.
Also wir sind hier in diesen Räumen, ich finde es total cool hier, auch der Internetauftritt ist total cool, sehr modern, ein bisschen anders, als man das vielleicht sich so vorstellt. Das sind hier irgendwie Gerüstbohlen als Tisch, also Nachhaltigkeit ist hier schon quasi zu riechen und zu sehen. Und der Fuhrpark, der ist auch schon reichlich elektrisch unterwegs, oder? Können Sie es aufzählen, wie viele elektrische Fahrzeuge haben Sie?
Aktuell jetzt mit den Kleinfahrzeugen, die wir für die Mitarbeiter und für Baustellen nutzen, das sind die Smarts, davon haben wir 8 Stück, dann haben wir ein paar Elektrokräne, da kommen noch ein paar mehr noch nach. Wir sind jetzt auch gerade im Wachstum, was das angeht, dass sie voll elektrisch oder mit Akkutechnologie funktionieren, mit keinem Dieselmotor, wie sonst auch immer. Und ja, wir haben Lastenrad, das für die Azubis da ist. Das ist voll, natürlich klar, mit Akku und der Elektrik natürlich angetrieben, sonst wird man nicht gut vorankommen. Und sonst haben wir für unsere Außendienstmitarbeiter die Hybridautos, weil wir doch ein bisschen weiter wegfahren müssen, aber wir sind gerade in der Testphase noch mit voll elektrischen Autos, auch die jetzt weiterfahren können. Also schon einige, mehr als 2 Hände voll, ja.
Also ich würde mal sagen, schon einiges, aber wir hören auch, es geht auch noch mehr. Und da wollen wir heute schauen, ne, um weitere Möglichkeiten noch auszuloten, aber auch grundsätzlich zu schauen, wie können denn für Betriebe Lösungen so in Sachen E-Mobilität aussehen. Und dafür haben wir einen Experten da, das ist Jonathan Behm, Geschäftsführer der Initiative Neue Mobilität Paderborn, kurz NEMO. Jonathan, was leistet NEMO? Also was ist NEMO?
NEMO ist im Grunde ein Netzwerk für nachhaltige Mobilitätsökosysteme. Wir haben verschiedenste Mitglieder bei uns, sind ein eingetragener Verein, also Unternehmen, Kommunen, aber auch Forschungseinrichtungen, die gemeinsam in Projekten an Lösungen arbeiten, von der Idee bis zur Umsetzung. Letztlich, wie kann Mobilität nachhaltiger gestaltet werden und für wen sind eigentlich welche Mobilitätslösungen die richtigen?
Und wenn wir über Elektromobilität sprechen, ist es denn tatsächlich nachhaltig in jedem Fall? Also im Moment ist es so Stand der Dinge, dass man sagt, Elektromobilität ist es. Aber ist es wirklich 100% nachhaltig?
Ob Elektromobilität nachhaltig ist, hängt ganz stark davon ab, wie sie eingesetzt wird. Also einerseits der Strommix, mit dem die Fahrzeuge geladen werden. Auf der anderen Seite kommt es aber auch darauf an, abzuwägen, was für ein Fahrzeug für welchen Einsatz ausgewählt wird. Wenn ich einen riesen Bus mit riesem Akku habe und da hinterher nur 2 Personen drin umherfahre, dann passiert das vielleicht elektrisch, aber nicht nachhaltig. Da müssen wir also gut die eingesetzten Ressourcen mit den notwendigen Einsatzbedingungen abgleichen.
Wo kommt der Strom hier im Betrieb her? Haben Sie PV-Anlagen irgendwo schon auf dem Dach?
Genau, wir haben PV-Anlage hier. Natürlich die meiste Zeit stehen die Autos. Also jetzt ist wirklich gerade Ausnahme, dass viele Autos unterwegs sind. Aber sonst nutzen wir die Sonne halt dafür. Und ohne Speicher, dass wir die Autos dann halt hier aufladen, ja.
Ich denke, dass Sie wahrscheinlich auch ganz gut vernetzt sind mit anderen handwerklichen Betrieben. Kann man das so pauschal sagen, wie die so unterwegs sind, ob da schon viel Elektromobilität im Fuhrpark ist?
Jetzt gerade aktuell die Kranhersteller, die machen da wirklich viel, was es angeht. Da gibt es auch die LKW-Kräne. Wir arbeiten da mit Klaas und mit Böckert zusammen. Das sind so die führenden auf dem Markt. Böckert voll elektrischen Kran, also quasi Antrieb und die Krantechnik an sich. Das sind so die ersten Schritte, wo die meisten Leute sich reinwagen. Mhm. Ich glaube, wir sind auch mit die Ersten, die auch so eine Kleinflotte haben. Jetzt als Smart. Wir nutzen die auch als Kombi-Variante, als Eco-Modell, dass wir die Leute damit nach Hause fahren lassen, aber auch dann auf die Baustelle fahren. Also die haben zwei Zwecke dann, also Leute nach Hause zu bringen, hierhin und dann wieder auch zur Baustelle dann. Ne? Also ja, das war so der erste Schritt und der funktioniert sehr gut.
Es geht ja darum, Mobilität im Ganzen so zu denken, aber da ist noch viel Luft da nach oben. Woran liegt das? Also ich weiß auch, dass Menschen gerade, am Anfang war so die Euphorie groß, auch im Privaten, E-Autos zu kaufen. Jetzt im Moment werden wohl ganz viele wieder zurückgegeben, die so aus Leasingverträgen sind und steigen wieder auf Verbrenner um. Also da ist noch viel Luft da oben. Woran liegt das?
Ich glaube, der Umstieg zurück zum Verbrenner, das werden tatsächlich nicht allzu viele machen, weil es wirklich schon unheimlich viel Spaß macht, mit dem Elektroauto zu fahren. Und diejenigen, die es mal ausprobiert haben, stellen auch fest, Reichweitenangst und diese ganzen Themen, das ist eigentlich kein Thema mehr. Ich glaube, die Einstiegshürde, das ist ein größeres Thema. Im Privaten, aber besonders auch im Gewerblichen. Reichen die Fahrzeuge für meine Einsatzzwecke aus? Wie sieht die Fördersituation aus? Kann ich mich darauf verlassen, dass ich jetzt ein Fahrzeug bestelle und wenn es geliefert wird, die Förderung auch noch da ist? Kann das Fahrzeug meinen Anforderungen auch wirklich gerecht werden? Kann ich da meinen Anhänger dranhängen? Und. Ich glaube, da ist viel Unwissenheit und viel Sorge, die einfach so ein bisschen den Einstieg erschwert.
Fehlt auch das Angebot einfach noch? Wenn ich jetzt an E-Transporter denke, gibt's da schon ausreichend und vor allen Dingen auch so, wie Sie sie dann brauchen?
Gut gesagt, weil die Leute haben aber zu viel Angst. Wir probieren halt viel aus. Wir haben unser Autohaus Mercedes-Beresa hier in Bielefeld. Die testen wirklich extrem viel mit uns. Das heißt, alles, was neu auf den Markt kommt, kriegen wir für ein halbes Jahr hier zur Verfügung gestellt, weil wir das schon sehr gerne nutzen. Am Ende ist es, glaube ich, so, wie man sich organisiert. Also man kann sich auf jede Situation auch neu einstellen und halt ein bisschen drumherum planen, was jetzt eigentlich nicht schlimm ist, aber für Leute, die haben wir immer schon so gemacht, sehr schwierig erscheint. Wir nutzen jede Herausforderung, weil wir dann halt irgendwo im Vorteil sind, weil wir einen Schritt weiter sind als die anderen dann.
Das heißt, da muss aber im Kopf schon vorher der Hebel klar umgeschaltet sein. Wir wollen nachhaltig sein, wir wollen Klimaziele erreichen und wollen das auch ganz progressiv tun. Das ist vielleicht nicht unbedingt in jedem Betrieb schon da. Und da würde einfach überzeugen, dass es ein gutes Angebot gibt.
Auf jeden Fall ein gutes Angebot und vielleicht auch so ein Best Practice, wie ihr es hier habt, das einfach zeigt, es ist möglich oder vielleicht auch was möglich ist. Da kann man unheimlich viel draus lernen und Aufklärungsarbeit ist da ganz, ganz wichtig.
Was muss so ein E-Transporter können? Also jetzt vor allen Dingen hier im Betrieb, ist ja wahrscheinlich je nach Gewerk total unterschiedlich, aber was brauchen Sie?
Ja, also bei uns ist es halt, wir müssen Werkzeug mitnehmen, Kleinausstattung, also an Miniküche, sage ich mal so, weil wir sehr autark arbeiten und auf eine Baustelle fahren und da die Baustelle nicht verlassen, irgendwie Frühstück oder Mittag holen, das sollte alles an dem Ort passieren. Da sind die schon auf einem sehr guten Weg, die zweite Generation von diesen Sprintern, die jetzt gerade jetzt auf den Markt kommt. Da werden wir auf jeden Fall welche nutzen. Am Ende, ob es Anhängerkupplung hat oder nicht, wäre uns fast egal, weil wir halt so koordiniert sind, dass wir unsere Lieferanten quasi als Ausweichmöglichkeit nutzen werden oder das jetzt schon tun und uns langsam darauf einstellen, dass wir wenig Material hier zu uns oder irgendwie hierhin bestellen, weil am besten ist es, es kommt direkt auf die Baustelle. Und das kriegen die deutlich besser hin, weil wir müssen das auch einladen, wieder kurz wieder Zeit, wieder ausladen da auf der Baustelle. Und deswegen soll eigentlich ja das auf die Baustelle kommen. Das ist deutlich effizienter.
Was sagt der Experte? Wie groß ist schon das Angebot an E-Transportern, die wirklich einsatzfähig sind und auch praktikabel sind?
Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ich glaube, das Angebot grundsätzlich ist schon relativ groß. Wenn man ein bisschen genauer hinschaut, was die Reichweiten sind, was die mögliche Zuladung ist oder auch die Ausstattung, dann wird es da schon dünner. Es wird mehr, gerade so im letzten Jahr ist mein Eindruck. Es kommen auch viele Newcomer in den Fahrzeugmarkt, die sich auf genau solche Fahrzeuge spezialisieren, weil eben ja die Nachfrage oder das fehlende Angebot erkannt wurde. Also da sind wir auf einem sehr guten Weg, dass die Auswahl größer wird. Wie eben schon gesagt, ist da aber noch Luft nach oben.
Die Auswahl muss auf jeden Fall ein bisschen größer werden. Was ist mit Förderung? Also jetzt ist ja irgendwie gerade mal eine Menge gestrichen worden. Muss es mehr gefördert werden oder muss das quasi auch jeder Mensch beziehungsweise auch das Unternehmen es einfach auch so stemmen können. Das heißt, die Angebote müssen dementsprechend sein.
Ich glaube, langfristig muss es jeder selbst stemmen können. Aktuell sind wir noch in einer Situation, dass die Fahrzeuge einfach eine ganze Ecke teurer sind als die Verbrenneralternativen. Und zu dem Zeitpunkt müssen wir einfach die Einstiegshürden senken. Und das geht ganz wesentlich über Förderung. Das ist der eine Aspekt. Wenn wir dann fördern und so wie es leider in der Vergangenheit war, die Förderung kurzfristig wegbricht, dann muss man sagen, das wirkt sich nicht nur auf die finanzielle Situation aus, sondern auch auf das gesamte Vertrauen in die Elektromobilität. Da haben wir schon deutlichen Rückgang erkannt.
Das heißt, wenn ich jetzt so aus rein wirtschaftlicher Sicht fragen würde, können Sie verstehen, dass viele vielleicht noch zurückhaltend sind?
Aus wirtschaftlicher Sicht kann ich das erstmal verstehen. Ich glaube, auch da ist es wieder so ein bisschen die Information. Die Leute sehen erstmal, okay, es ist deutlich teurer. Ich distanziere mich erstmal ein Stück weit davon. Dieser Schritt hin zu, okay, ich rechne das wirklich mal für meinen Betrieb oder für mich als Privatperson durch und stelle dann auch fest, okay, unter der Bedingung oder jener Bedingung kann das auch tatsächlich ein Eckchen günstiger sein. Da kommen wir, glaube ich, gar nicht hin, dadurch, dass, ja, der erste Eindruck erstmal ein Stück abschreckt.
Und wie sieht es in der Realität aus? Weil Sie sind ja auch ein Wirtschaftsmensch. Das heißt, Sie müssen ja neben dem Handwerk erstmal auch so ein Unternehmen führen wirtschaftlich.
Ja, wir haben schon ein paar Aspekte. Also die Förderung, also ist ja auch steuerbefreit. Auf Großbaustellen können wir den Strom auch so nutzen. Also da hat bis jetzt noch keiner großartig was gesagt. So. Also wenn man das, sag mal, gut und sag mal schlau nutzt, so. Darf natürlich, muss immer vorher abgesprochen werden, sieht man ja dann. Ne? Also die neuen Sprinter haben wir ja jetzt hier gerade offen, die haben ja 440 Kilometer haben die ja an Reichweite, das reicht. Auch wenn die ein bisschen teurer sind, ist das alles ein Weg, wo wir die Kunden mit in diese Nachhaltigkeit mit bewegen halt dann. Ne? Also das wächst ja von den Produkten, die wir haben, mit der Idee, dass wir am Ende dann halt sagen, wir haben Autos, die halt wirklich nachhaltig sind.
Das heißt, es ist für Sie auch quasi ein Stück Werbung zu sagen, wir sind nachhaltig und das fordern Kunden und Kundinnen auch ein. Ist das so? Also vielleicht von beiden, die erste Praxis, aber auch von dem, was Sie als Experte sagen.
90% der Kunden, die sagen, ja, super Auto und finden das richtig gut. Und da kommt man ein Thema, so wie vorhin Tesla. Und man hat immer wirklich ein super Thema, weil auf dem Dach, wo wir uns bewegen, kommt immer Solar. Das heißt, entweder beim Sanieren oder da wird die Frage, ist das Dach noch okay für Solar? Das ist immer irgendwie ein Thema. Also da kommt man gar nicht drum herum. Man hat den ersten quasi Ansatz, Impuls gesetzt damit und das ist sowieso dann gut. Ja. Für mich ist es halt entspannt, weil beim Autofahren keine Geräusche, ich meine, schalten sowieso nicht bei Elektroautos, gibt es ja nicht. Dann, ne? Also ich weiß gar nicht sowieso, warum es überhaupt noch Schalter gibt. Und das sind solche Sachen halt, die für uns auch angenehmer sind dann, ne? Nicht nur für unsere Kunden dann. Ne? Also allgemein ist das immer entspannter beim Kunden, weil man keine Nebengeräusche hat oder sonst irgendwie. Das ist schon, man hat einen Parkplatz auch, weil die Autos auch kleiner sind. Also diese SUV-Geschichte ist ein Thema, soll jeder machen, wie er will. Aber sonst, wenn man das schafft, kompakt zu fahren, dann sollte man das auf jeden Fall machen.
Also Wettbewerbsvorteil, auch aus Expertensicht?
Definitiv. Also ich finde die Einschätzung interessant, dass das bei gerade Privatkunden so gut ankommt. Ich hätte fast noch eher gedacht, dass gewerbliche Kunden da ein Auge drauf werfen, die letzten Endes da ja auch heute schon Verantwortung übernehmen müssen und das gerne auch dann in die entsprechenden Lieferketten weiterreichen. Insofern schätze ich das auf beiden Seiten, also sowohl gewerblich als auch privat, als Wettbewerbsvorteil ein, der ja einerseits auf dem Papier wirkt, aber andererseits auch einfach das Image des Unternehmens aufbessert.
Mhm. Also Eugenpenner ist voll überzeugt, Sie als Experten logischerweise auch, aber wo sind im Moment noch Grenzen? Weil wenn alles rosa-rot wäre, wird er ja schon seinen Fuhrpark so ausstatten.
Definitiv. Wie vorhin schon erwähnt, ist eine Hürde aktuell, glaube ich, einfach die Informationen. Es fehlen ganz viele Informationen, was heute schon möglich ist. Und dann muss man auch zugeben, die besseren Fahrzeuge, nenne ich sie mal, die auch was taugen, die kommen jetzt immer mehr auf den Markt. Das hat aber eben auch lange auf sich warten lassen. Entsprechend hatten wir eben auch schon das Thema Angebot. Das wächst jetzt und wächst und entsprechend wird auch die Zahl der Elektrofahrzeuge in den Unternehmen zunehmen. Da bin ich fest von überzeugt.
Rügenpenner bei Ihnen auch? Also so, dass alles komplett, jetzt haben Sie noch Hybrid drin, wirklich alles komplett elektrisch fahren würde. Was muss dafür noch gewährleistet sein?
Eigentlich nicht. Also wir haben ja Autos, die sind jetzt schon, weiß ich, 4-5 Jahre. Die Technologie, die kommt jetzt uns sehr nah, halt, dass wir auch wirklich halt umstellen können. Aber Wir werden die Autos ja nicht so tauschen, weil, wie gesagt, die sind bei uns extrem, sag ich mal, sehr hochwertig ausgebaut. Da werden wir eins nach dem anderen halt dann tauschen. Das denke mal, das dauert die nächsten 4-5 Jahre. Und sowieso mit unserem Konzept, wenn wir jetzt neu bauen würden wir ja sowieso nochmal etwas anders denken dann halt dann, ne? Also, ja, kurz beschrieben, also ich kenne das Thema ja schon irgendwie ein bisschen tiefer und mache mir da schon sehr lange Gedanken, dass wir ein Eco-Place quasi, also ein Businessmodell haben, wo wir mindestens 10 Unternehmen an einem Standort haben, wo die Büros auch quasi übereinander oder integriert sind mit sonst irgendwie, sag ich mal, Konferenzräumen, wo ein Kindergarten drunter ist, wo wir so eine kleine Gastronomieküche drin haben. Also, dass alles sehr kompakt ist, wo wir auch wahrscheinlich auch eine Tiefgarage drunter haben werden halt, wo wir wirklich schaffen, das Handwerk zusammen zu verbinden, dann halt für Schulen, für Eltern, dass sie mal so Probetage, Kindergarten und sowas alles machen. Das ist ein bisschen schnell erzählt, weil ich schweife immer sehr gerne schnell aus. Und da haben wir auch mit unserem besagten Autohaus hier auch ein Konzept, wo wir wirklich die Autos dann halt über die Solargeschichte dann halt alle laden werden und wo man sich dann halt kurzfristig oder für 2 Monate ein Auto nehmen kann. Wir müssen, wenn wir es schaffen, dann halt sehr mobil angebunden sein, entweder Bus oder Bahn, dass die Leute auch so zur Arbeit kommen können ohne Auto. Wenn wir es schaffen, dann halt mit denen ein ganzes Konzept aufzustellen, wo wir halt Autos ausbauen, halt für verschiedene Gewerke, die ähnlich sind, dass man die Autos auch dann halt wie beim Mietpark dann halt mitnehmen kann in Auftragsspitzen, dass sie ausgebaut sind und dann halt ja vollgeladen sind. Man spart sich das irgendwie auf dem Weg zur Baustelle das Auto zu tanken müssen, sondern weil die sind ja alle voll eigentlich. Das heißt, man fährt direkt immer durch und wieder zurück. Und ja, also da kann man sehr, sehr viel, glaube ich, Energie noch, werden wir noch reinstecken bis zum Ende des Jahres und mal gucken, wie wir schaffen, dann halt die Sonne so zu nutzen, dass wir autark dann halt, also das schafft man natürlich nicht ganz, dann halt diesen ganzen Hof.
Also das ist schon richtig eine Vision, die ja, auch ja, sogar so sehr ja. realistisch wirkt. Ich glaube, das gefällt Jonathan Beeb total gut, oder sowas.
Auf jeden Fall. Also gerade dieses Konzept, einen Standort zu schaffen, der gut erreichbar ist, auch mit öffentlichem Verkehr, vielleicht mit dem Rad, dort Angebote zu schaffen, um eben auch vielleicht die Kinder unterzubringen für die Dauer, in der wir dann arbeiten. Und das eben auch so zu gestalten, dass von Anfang an die Fuhrparks entsprechend geplant sind. Vielleicht gibt es auch da irgendwie Sharing-Ansätze oder sowas mit anderen Unternehmen. Das ist auf jeden Fall ist eine Vision. Das geht nicht von heute auf morgen, erst recht nicht für alle Handwerksbetriebe. Aber ich glaube, man muss groß denken, um sich dann auf den Weg zu machen und auch irgendwann anzukommen.
Kommen wir wieder zu diesem rein Elektromobilitätsthema zurück. Wir haben jetzt eben mal gesagt, okay, es ist eigentlich so, dass Nonplusultra gerade, wenn wir über Nachhaltigkeit denken, also ist zumindest Stand der Technik gerade. Trotzdem will ich es mal ansprechen. E-Fuels ist ein Thema, Wasserstoff ist auch immer wieder ein Thema, also keine Alternative.
Ich glaube, es gibt einige Alternativen, gerade im Bereich Wasserstoff und E-Fuels, müssen wir aber ganz genau hinschauen. Wasserstoff werden wir in der Industrie unheimlich viel brauchen, auch nicht nur als Energieträger, sondern als Medium, einfach weil es da nicht anders geht. E-Fuels sind einfach hinsichtlich des Wirkungsgrades nicht optimal. Da liegen wir mit dem Strom deutlich besser im Rennen. Wenn wir irgendwann mal so viel Energie haben, dass wir eigentlich nicht mehr hinschauen müssen, wie wir die gewinnen, dann können wir vielleicht auch wieder in Richtung E-Fuels schauen, haben dann aber auch die Kehrseite. Das CO2 wurde zwar irgendwann mal irgendwo eingefangen, in der Innenstadt, in der wir dann eine Umweltzone haben, wo vielleicht dann nur noch Elektrofahrzeuge oder Zero-Emission-Fahrzeuge rein dürfen, da wird es dann aber auch für die wieder schwierig. Deshalb meine Meinung ist, dass Elektromobilität da ein ganz wesentlicher Schlüssel ist, der auch noch lange bestehen bleibt.
Ich würde sagen, E-Fuels sind synthetische Kraftstoffe, die theoretisch klimaneutral sind, aber auch sehr, sehr teuer sind aktuell. Und da geht es vielleicht auch eher um Flugzeuge, die damit fliegen, also für diesen Bereich, den wir jetzt heute eigentlich haben, eher dann kein Thema, wie ich das jetzt verstanden habe. Was Sie gerade eben gesagt haben mit dem Sharing oder dass man vielleicht in Zukunft sowieso auch Betriebe und Industriegebiete anders denkt, dass man viel mehr miteinander kooperieren kann. Wäre das auch eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, am Anfang, gerade auch um vielleicht erstmal niederschwellige Hürden zu überwinden, macht es Sinn, dass auch Angebote da sind, es mal für einen Monat auszuprobieren oder für einen überschaubaren Zeitpunkt auszuprobieren, um zu gucken, funktioniert das? Ist das überhaupt was für mich? Weil eine Hürde, was zu kaufen oder zu leasen, ist ja erstmal groß, weil man sich ja längerfristig bindet.
Auf jeden Fall. Also das Ausprobieren, wir hatten es ja schon mal, wer es einmal gemacht hat, das überzeugt einfach. Ich glaube, im Handwerk ist es schwierig. Herr Penner hat es eben schon gesagt, die Fahrzeuge sind sehr hochwertig ausgestattet. Da müssen wir einfach auch realistisch sein und sagen, okay, so eine Ausstattung für einen Monat da reinzupacken, ist wahrscheinlich schwierig, aber da gibt es auch Lösungen für. Es gibt auch handwerkliche Betriebe, die dann eine ähnliche Ausstattung brauchen. Also das würde, glaube ich, schon die Eintrittshürden deutlich senken.
Was ist mit den Betrieben, die wirklich lange Strecken haben, also die wirklich weit fahren müssen, die auf Montage weiter, also Strecken über 400, 500, 600 Kilometer vielleicht haben? Ist es doch eine Kombi aus Verbrenner und Elektromobilität?
Ich glaube, eigentlich auch dafür kann man getrost Elektrofahrzeuge nutzen. Wenn wir jetzt irgendwie 500 Kilometer fahren, dann sollte das besser auch nicht am Stück passieren. Das heißt, wenn wir dann einen Ladestopp haben, wo die Fahrerin, der Fahrer sich vielleicht einen Kaffee zieht und nach 25 Minuten das Fahrzeug wieder voll ist oder zu 80% geladen, dann ist das vollkommen in Ordnung und akzeptabel und trägt wahrscheinlich auch zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden bei, wenn eben solche langen Strecken nicht an einem Stück abgerissen werden.
Irgendwann hat auch schon kräftig den Kopf geschüttelt.
Ja, also da sehe ich nicht das Problem. Das ist einfach eine Organisationssache dann. Die Autos fahren schon weit, wie gesagt mit 440 Kilometer, auch wenn er im Winter jetzt nur 300 macht. So weit fahren wir eigentlich nicht. Aber wenn man sowas plant, ist die Frage dann halt, okay, jetzt auf unser Gebiet, man fährt normalerweise auch, wenn man Montage macht, fährt man zur Baustelle hin und da hat man eine 4-Tage-Woche. Das heißt, man hat nur auf einem Weg dann dahin. Und weiß nicht, wenn man irgendwie so einen Service hat oder sonstige, das ist natürlich vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Aber zu 90% alle, die fahren zur Baustelle hin, also jetzt im Handwerk jetzt so gesehen, und arbeiten dann halt da, ne? Jetzt, weiß nicht, GLS oder sonst irgendwie die Transportunternehmen, ich weiß nicht, wie viele Kilometer die machen, aber ich glaube, die machen bestimmt so um die 500 Kilometer am Tag. Die würden da auch eine Lösung finden halt dann. Die müssen ja auch irgendwann mal Pause machen, wenn man da irgendwelche Spots dann bereitstellen könnte. Also ich hatte damit kein Problem. Das Einzige, was wir wohl ein Problem hatten, war einfach die Größe von dem Auto. Wir brauchen die Größe, weil wir so viel Werkzeug haben. Und aus dem Auto rausarbeiten, dann halt den ganzen Tag, die 8 Stunden oder 9 Stunden, das muss dann passen. Das sind halt wie Mini-Wohnmobile mit Werkzeug drin für uns. Und so schaffen wir das halt, ohne dass wir viel rumfahren, da einfach an jeder Baustelle mal hier oder da zu arbeiten dann. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ich denke mal sowieso allgemein halt, es muss bei einem Thema bleiben, auch wenn Wasserstoff und sonst irgendwie die Themen da super interessant sind, weil wir können halt nicht switchen zwischen den ganzen Sachen. Das ist so wie Werkzeug. Wir geben den Hersteller, aber eigentlich muss das Unternehmen mit einem System ausgestattet sein, wo man einen Ansprechpartner hat oder eine Situation, mit der man umgehen kann und fertig dann. Das kann man in die Angebote ja auch so einfließen lassen oder mit den Kunden kommunizieren. Ey, wir haben ein Auto, die fahren nicht so weit, können wir laden, sonst irgendwie. Da war noch nie ein Thema. Ungefragt schon mal passiert einmal, muss ich sagen. Haben wir so ein Smart mitgeladen, so war ein bisschen blöd, aber das muss man offen kommunizieren, wenn man so ein Thema hat. Dann ist es kein Problem.
Aber Reichweite ist immer noch das Thema, aber da tut sich ja was, oder?
Da tut sich definitiv was. Ich glaube, über diese Reichweitenangst sind wir eigentlich schon lange Zeit hinweg, zumindest die, die es täglich nutzen. Die anderen, die müssen wir eben noch überzeugen und da trägt es natürlich auch dazu bei, wenn die Fahrzeuge immer ein Stück weit nochmal ja, weiterfahren können. Und auch da wieder, wir müssen einfach schauen, wofür wir die Fahrzeuge einsetzen. Wenn ich greife das Beispiel mal auf, GLS jetzt 500 Kilometer am Tag fährt, dann werden die eben für so einen Einsatzzweck ein Fahrzeug brauchen. Die kleinen Fahrzeuge, die dann die erste und letzte Meile bedienen, also eigentlich wirklich die Pakete ausliefern, die fahren dann vielleicht 150 Kilometer und dann reicht das vollkommen aus. Also da müssen wir einfach genau hinschauen, was sind die Bedarfe, was sind die Fahrprofile, die Streckenprofile, was sind die Anforderungen hinsichtlich, ja, von mir aus Anhängelast oder Stauraum oder Zuladung und dann finden wir da auch das richtige Fahrzeug auf dem Markt.
Und die Fahrzeugwirtschaft, also die Autowirtschaft hat das auch schon erkannt, dass da jetzt ein Markt ist oder ein Markt wächst, weil noch ist das Angebot sehr überschaubar, ne?
Ja, okay, gut, wie gesagt, wenn wir jetzt in die Testphase mit dem neuen Fahrzeug da gehen, ich glaube, das geht jetzt im November los für ein halbes Jahr und dann schauen wir mal dann. Ne? Bin schon selber gespannt. Aber das wird schon funktionieren. Das ist nur eine Einstellungssache und eine Organisationssache. Das ist A und O.
Also ich denke, definitiv hat es der Markt erkannt, wenn wir mal so über die Mobilitäts- oder Automessen schlendern, auch schon im vergangenen Jahr, dann sehen wir immer mehr leichte Nutzfahrzeuge da, die eben ganz individuelle Aufbauten auch bereitstellen können, die eine anpassbare Reichweite haben und so im Grunde individuell auf die Kundenwünsche angepasst werden können. Also da tut sich echt eine Menge.
Aber im Moment ist es auch noch sehr teuer.
Im Moment ist es auf den ersten Blick teuer, ja.
Und auf den zweiten?
Auf den zweiten muss man, wie gesagt, eben genau rechnen, was die Energiekosten im jeweiligen Betrieb sind, was die Anschaffungskosten sind, Steuervorteile. Vielleicht sogar bis aufs Level irgendwie Bremsenverschleiß wird weniger. Also das muss man sich einfach im Einzelfall genau anschauen. Und in vielen Fällen, glaube ich, ist der finanzielle Nachteil auch jetzt schon nicht so groß.
Wenn wir jetzt alle zusammen zum Abschluss des Podcasts so ein bisschen in die Glaskugel schauen, Jonathan, was würden Sie sich wünschen oder wie sehen Sie in, ich sag mal, in 10 Jahren?
Auf dem Weg dahin fange ich vielleicht erstmal so an, würde ich mir wünschen, dass es viel mehr Betriebe wie ZEPP-Team gibt, die sich einfach auf den Weg machen, das ausprobieren und als gutes Beispiel vorangehen. Dann werden es nämlich auch immer mehr Betriebe erkennen und auf den Zug aufspringen. Und in 10 Jahren, glaube ich, haben wir wirklich einen sehr, sehr großen Anteil Elektromobilität, gerade eben auch im Handwerk, wo viele Strecken irgendwie planbar sind und es letztlich, wie eben schon gesagt, irgendwie eine Frage der Organisation ist.
Eugen.
Wir freuen uns auf jeden Fall darauf, dass wir den Weg sehr früh angetreten sind. Wir haben ein Smart, wirklich sagen, also den müssen wir jetzt abgeben nach 4 Jahren. Der hat 45.000 Kilometer drauf. Noch einmal die ersten Reifen, noch einmal die ersten Bremsen, kein Ölwechsel, eigentlich gar nichts eigentlich dann. Ne? Also wenn ich mir das für die Sprinter so sehe, also die haben auch dann bessere Reifen, die dann, weil die auch ein bisschen schwerer sind leider. Aber wenn da die Situation noch weniger Wartung und diese Werkstattbesuche da sind, das ist schon auch wieder ein Vorteil dann. Ja.
Und Sie sind ja offensichtlich, Sie haben sich nur versucht, sondern sind dabei geblieben und haben ja auch noch Ideen, wie es dann weitergehen kann. Also für Sie absolut die richtige Richtung.
Ja, ich denke schon. Also wie gesagt, wenn die Sonne von selber eingespeist wird und genutzt wird, dann noch viel, viel mehr dann. Das ist ja umsonst dann, so gesehen.
Ja, also total spannend. Wenn wir jetzt den Experten und Ihnen vor allen Dingen auch Glauben schenken dürfen, dann ist es die einzige Alternative. Also die Alternativen an Kraftstoffen etc. sind nicht wirklich nachhaltiger als das, was Elektromobilität bietet. Wenn natürlich der Strom ökologisch produziert worden ist, ist es umso besser. Und das ist auch der Weg, damit es wirklich nachhaltig und im Sinne der Klimazielerreichung stattfinden kann. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben natürlich auch ganz klar besprochen, es muss sich noch was tun, das Angebot muss größer werden. Die Preise von den Fahrzeugen müssen runter, so dass es auch wirklich für die Betriebe attraktiv ist. Und dann geht es darum, eben gute Beispiele zu haben, die vorangehen und sagen, hier, es funktioniert, so dass da auch ein Netzwerk vielleicht entsteht und eben auch über diesen Podcast beispielsweise ja auch vielleicht Hürden genommen werden können oder aufgezeigt werden kann. Es gibt Möglichkeiten und es ist eine Alternative und es kann funktionieren. Und dafür sind eben Menschen, die vorangehen, so wie Sie das mit Ihrem Unternehmen hier tun, natürlich goldrichtig. Ja, ich sag nochmal Danke.
Danke auch.
Erstmal, dass wir hier sein durften. Ich sag's nochmal gerne. Total coole Location. Also das hat richtig, richtig viel Charme. Und war total spannend, nochmal drüber zu sprechen. Auch für mich sehr lehrreich. Und ich bin gespannt, was so in 10 Jahren passieren wird. 10 Jahre ist ein Riesenabstand, also ein Riesenzeitrahmen. Da wird sicherlich auch viel früher schon eine Menge passieren. Wir werden das weiter beobachten und vor allen Dingen natürlich auch weiter diskutieren. Aber das war erstmal Folge 2 des Podcasts Probefahrt. Und weitere Infos zum Projekt unter mobilityhub-handwerk.de. Da gibt es nicht nur den Podcast, sondern auch ganz viele Informationen. Also gerne diesen Kanal abonnieren, um keine Folge zu verpassen.